Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heidelbeerfasel oder Heidelbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heidelbeerkugel, der gärende Heidelbeerkugel.
Willkommen zur März-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich bin Holger Klein, Wein trinken und über dies und das reden, hauptsächlich über Wein und was uns sonst noch so einfällt. Manchmal haben wir sogar Gastro-Tipps dabei. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit Pirouette Weiß.
Die heißen also, alle Pirouette.
Ne? Nee, stimmt ja gar nicht.
Das stimmt ja
gar nicht. Einer heißt Glissande.
Das stimmt. Pirouette genau. Weiß, sagst du?
Pirouette Weiß, genau. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man auch, dass da also zwischen Figur und dem Schriftzug Pirouette auch Riesling draufsteht.
Hä? Ah, da unten ganz dünn, ja. Ich habe hier so schwummrige Effektbeleuchtung gerade. Das heißt, ich sehe sowieso nichts. Also wahrscheinlich hättest du auch sagen können, ich weiß noch nicht mal, ob der weiß. Doch, dass er weiß ist, sehe ich. Das erkenne ich. Ja.
Und also zumindest habe ich ja noch den Jahrgang 23 bekommen von den Weißen.
Was habe ich denn?
Ich glaube, ich hatte das ursprünglich mit 24 angekündigt, aber es ist de facto 23.
Ah, da unten sieht man, ja, 23 ist meine auch.
Mhm. Ja, genau. Was ganz schön ist, weil man einfach dann nochmal ein bisschen gereifter hat und 23 auch ein schöner Jahrgang war.
Ja.
Und wir befinden uns am Mittelrhein. Kennst du?
Mittelrhein, oberes Mittelrheintal. Da, das
genau,
war,
oberes Mittelrheintal ist ja UNESCO-Weltkulturerbe.
Ja, und das war ja, wo ich, als ich in Frankfurt gelebt habe und dieses kleine geile Cabrio hatte. Und ich habe ja immer nur abends gearbeitet.
Fiat Barchetta, ne?
Genau, Fiat Barchetta. Mhm. Ich habe halt immer abends gearbeitet und darum irgendwie, wie ich nach der Sendung nach Hause gekommen bin, nachts um eins, habe ich halt gemacht, was man macht, wenn man von der Arbeit kommt, bin dann irgendwann ins Bett und irgendwann gegen Mittag aufgewacht. Und immer wenn das Wetter schön war, habe ich mich eben ins Auto gesetzt, Dach auf, Vollgas nach Rüdesheim und dann auf der einen Rheinseite den Rhein hoch bis Lahnstein ist das, da kommt glaube ich die erste Rheinbrücke, dann bei Lahnstein rüber auf die andere Rheinseite und wieder zurück und dabei gelegentlich den Kofferraum, der ja nicht sonderlich groß ist, mit Wein gefüllt von unterwegs. Das war nicht unschön.
Nee, das ist schon ganz, ganz hübsch da.
Ja, allerdings war ich meistens alleine unterwegs, weil wenn du in zwei Städten gleichzeitig wohnst, wartet in keiner Stadt mehr irgendjemand auf dich. Also darum ist, finde ich, nicht wirklich empfehlenswert. Also
ist ein zweischneidiges Ding
gewesen. Ja, absolut. Damals, also ist halt total cool irgendwie, fühlt sich geil, mondän, weltläufig an und so, aber am Ende sitzt du dann, je nachdem in welcher...
Sozialverarmt.
Ja, total, weil irgendwie die Leute sagen, hier, kommst du mit? Und du sagst, nee, ich bin in Frankfurt. Oder kommst du mit? Nee, ich bin in Berlin. Und irgendwann fragen sie halt nicht mehr und dann sitzt du halt Samstagabend alleine da. Das ist halt nicht ganz so schön. Aber ich will nicht jammern, war trotzdem eine schöne Zeit.
Ja. Wahrscheinlich kann die Christina auch was davon sagen, weil die Christina hat sich im Chat zugeschaltet und die Christina ist die Winzerin von den beiden. Der Kai ist der Winzer und die Christina, aber dazu erzähle ich nachher was, die arbeitet noch hauptberuflich in Luxemburg in einem Institut und pendelt auf jeden Fall auch ständig hin und her.
Und sie tankt günstig.
Sie tankt günstig. Ja gut, irgendwelche Vorteile muss das ja haben. Also meine Mittelrhein-Geschichte ist ja die, dass ich tatsächlich auch an einem der Weinhänge quasi unterhalb der Weinhänge gewohnt habe eine Zeit lang in Königswinter. Also da fängt ja der Mittelrhein an in Oberdollendorf und endet so nördlich von Bingen. Und zieht sich eben dieses ganze Rheintal hoch und ich habe ja da so Königswinter Oberdollendorf gewohnt meine Zeit lang. Super als Weinbaugebiet, also im Prinzip gegründet worden mit der Stadt Köln und Bonn letztlich. Also die Römer haben da den Weinbau begründet. Es gab, wie das in den meisten Anbaugebieten so ist, eben dann auch unter der Kirche sehr viel Weinbau. Es gibt noch eine ziemlich schöne Ruine, die so ein bisschen aussieht wie bei Caspar David Friedrich in den Bildern. Kloster Heisterbach ist auch so, Heisterbacher Rott ist auch so bei der Oberdollendorf die Ecke. Altes Zisterzienserkloster, also nur noch so ein Gemäuer, ne? Ja, also was man so, ne? Im Frühnebel sieht es natürlich so aus wie bei Caspar David Friedrich. Bacharach ist eine ziemlich alte Weinhandelsstadt, sehr bedeutend gewesen. Insgesamt sind das ja so 120 Kilometer.
Gegenüber und von Bingen. Ich behaupte ja immer, dass gegenüber von Bingen Kaub läge, was glaube ich gar nicht stimmt.
Das stimmt nicht.
Ich weiß überhaupt aber nicht, wie
Kaub
ich darauf
komme. Aus Kaub kommen diese Weine.
Ja, aus Kaub kommt, in Kaub ist vor allen Dingen Benno's Truckstop, die krasseste Frittenbude, in der ich jemals war. Also es war auch so eine dieser Touren. So, ich fahre so mit dem Auto da so lang und denke mir, oh, Hunger, wo gehe ich denn essen? In der Stadt geht man gerne da essen, wo die meisten Taxis vor der Hütte stehen. Und dann auf dem Land dachte ich, ja, keine Ahnung, da standen halt viele Motorräder davor. Habe ich gedacht, okay, dann gehe ich mal da gucken. Und gehe halt rein und sage, ja, großes Radler und eine große Pommes bitte. Und dann nimmt der so einen, ich habe dir wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt die Geschichte, aber das hat mich so fürchterlich beeindruckt. Und dann nimmt der so einen ungefähr etwas größer als A4, so ein Resopal-Tablett. Macht da so ein Fettpapier drauf und schaufelt das Ding voll Fritten und hat dann da allen Ernst so ein Original Keramiktopf mit Mayonnaise stehen, weißt du, wo dann unten so diese Zuchtpumpe dran ist.
Ja, ja.
Und dann hält er dann das Ding drunter und das hat er reproduziert jedes Mal, das ist ja immer gemacht, hält das Ding drunter, zieht an dem Teil, pumpt da ein halbes Glas Mayonnaise auf diese riesige Frittenportion und dreht sich um währenddessen und sagt: Das ist Hohmann-Mayonnaise! Was vermutlich ein Qualitätsausdruck ist.
Ja, das ist ein Qualitätsausdruck.
Also, genau. Und also. Das ist so eine Portion, ich weiß, das war spottbillig und davon werden 3 Leute satt. Aber ja, seitdem empfehle ich Benno's Truckstop in Kaub nicht gegenüber von Bingen, obwohl ich das immer wieder behaupte. Damit wäre der erste Gastro-Tipp der Sendung und der einzige von mir in dieser Sendung auch durch.
Okay, gibt's das denn noch?
Also weißt du, das gibt's noch. Ich pack das mal in die Shownotes. Ich weiß allerdings nicht, ob das immer noch so crazy ist, wie ich es erlebt habe, weil das ist fast 20 Jahre her. 15.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, 2008.
Also wir haben das auch tatsächlich ja schon häufiger tatsächlich hier in der Sendung gehabt, ja. Also was ja auch besonders ist eben, da bei Kaub ist diese Burg Pfalzgrafstein. Wenn man mal entlang fährt und nicht weiß, wo Kaub ist, dann findet man diese Burg eben mitten im Wasser.
Ich wollte gerade sagen.
Also eine kleine Insel, ne? Ja, genau, die Falkenau und dann gibt es eben dort die Burg Pfalzgrafstein. Ja, und das, ich weiß nicht, vielleicht hat das irgendwie... Vielleicht erinnert sich das irgendwie an Bingen. Ich weiß auch nicht.
Keine Ahnung. Ja. Aber es klingt gut. Gegenüber von Bingen liegt Kaub und da liegt Benno's Truckstop.
Ja, Bingen ist, wie gesagt, noch ein Stück weiter. So. Mittelrhein ist mittlerweile ziemlich klein geworden. Also eines der kleinsten, wenn nicht das kleinste deutsche Weinbaugebiet mit 470 Hektar. Ja, das ist...
Ich dachte, das wäre groß.
Ja, es ist ja ist lang, ne? Aber es ist nicht mehr groß. Also es hat 470 Hektar. Und wenn man jetzt auf Kaub schaut, und die beiden haben ja ihr Weingut jetzt seit ein paar Jahren in Kaub, dann hatte Kaub früher mal 240 Hektar. Mittlerweile nur noch 10.
Oh,
genau.
Was ist passiert?
Insgesamt gibt es halt Weinbaugebiete in Deutschland, die zunehmend zerfallen, wenn man so will, weil sie einfach auch die Preise nicht mehr aufrufen können, die man früher mal hatte, weil weniger Wein getrunken wird. Also ich war jetzt gerade an der Mosel von Donnerstag bis Montag und auch da sieht man das schon in einigen Ecken, also in manchen Orten schon lange. Also wenn du jetzt von Koblenz aus die Mosel hochfährst, dann kommt Winningen, das ist ja noch sehr bekannt. Aber die Orte, die Winningen folgen, Lehmen zum Beispiel, da ist praktisch nichts mehr los. Ja? Also,
Lehmen-Pleite? Entschuldigung. Ich komme noch mal rein.
also praktisch nichts mehr los, da verbuschen die Weinberge und das geht an der ganzen Mosel entlang. Ja. Also ich war bei einem Winzer in Wolf. Wolf ist hinter Traben-Trarbach. Da sind, also in so einem Seitental, Wolfer Sonnenlei, eine wirklich sehr gute Lage. Da waren früher mal 20 Winzer und ich weiß nicht, wie viele Hektar, ehrlich gesagt, aber jetzt sind noch 3 Winzer da drin und ich würde sagen, 90% dieser Lage ist verbuscht.
Krass. Schon,
ja? Also das sind nur noch so kleine Teppiche von Weinbergen und der Rest ist halt durch und das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker werden.
Ist das denn so schwer zu bearbeiten, weil das alles Steillagen sind? Oder
ja, das sonst ist, würde man das, ja, genau, das hat sehr viel damit zu tun, dass natürlich die Lagen, die sozusagen maschinell befahrbar sind, natürlich viel höher im Kurs stehen bei vielen Winzern. Also man muss ja auch immer wieder im Hinterkopf behalten, dass das, was wir trinken und was jetzt Kai und Christina machen, das ist ja ein Müh von dem, was produziert wird international. Und das ist halt besonders aufwendig, während ein Großteil der Weine eben idealerweise eben aus maschinell befahrbaren Lagen kommt, was eben deutlich günstiger ist, ne? Weil du brauchst
eine Steinlage. Ja, aber das wäre doch ein mieserer Wein. Aber gut, wen schert das außer uns?
Ja, eben. Das ist halt genau das Ding, ne? Und jetzt auch wieder mit einigen Winzern an der Mosel darüber gesprochen. Letztlich interessiert ja die wenigsten Menschen, ob du jetzt richtig viel Arbeit in einen Weinberg gesteckt hast, ob du jetzt 10-mal so viele Stunden im Jahr in einen Weinberg gesteckt hast als der Nachbar, das Nachbarweingut mit seinen Weinen. Und ich glaube, die meisten Leute wollen das auch gar nicht hören, so wirklich, ja, weil es ist schwer zu vermitteln, wenn du nicht selber mal in so einem Weinberg gestanden hast und siehst, wie steil das wirklich ist und wie aufwendig das wirklich ist, dann kann man das auch schwer nachvollziehen. Und dann kann man im Zweifelsfall halt auch die Preise nicht so gut nachvollziehen, ne?
Ja, natürlich
nicht, einfach nicht im Kopf hat.
Was verkauft sich denn auch, ne? Also das verkauft sich was gefällig, sofort trinkbar. Das läuft ja immer noch. Also das, ja, stimmt schon. Also irgendwie ein bisschen was Anspruchsvolleres, was schon ein übertriebener Begriff ist eigentlich, aber ein bisschen was Anspruchsvolleres oder Ernstzunehmenderes hinzustellen. Es lohnt sich kaum. Ne? Also du kaufst eine Flasche für einen 20er, stellst sie auf den Tisch, stellst daneben eine für einen 10er und alle finden die für den 10er besser, weil da mehr Zucker drin ist oder irgendwie sowas.
Ne? Ja, im Zweifelsfall ist das so. Ne?
Das ist schade.
Genau.
Aber dass das so wichtiger, heftig, dass das so heftig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, doch, also am Mittelrhein ist es schon sehr weit fortgeschritten, schon lange auch, also letztlich schon, als wir noch da waren und, weiß ich nicht, beim Florian Weingart auch Wein gekauft haben, da gehörte der auch schon zu den wenigen dort in der Ecke, die noch erfolgreich Weinbau betrieben haben. Ne?
Gibt's den noch?
Und, ja, den gibt's noch. Umso wichtiger finde ich eben, dass sich Menschen jetzt wie Christina und Kai trauen, tatsächlich dort ein neues Weingut zu etablieren und einfach mal anzufangen, ja. Also wir haben 2021 angefangen, haben sich beim Studium in Geisenheim kennengelernt. Die Christina kommt eigentlich aus Paderborn, recht weit vom Weinbau entfernt, aber sie ist ja jetzt nicht so die Einzige, die sozusagen, ne? Also ich war jetzt gerade am Wochenende bei Gernot Kollmann, der kommt ja aus dem Ruhrgebiet, war das auch nicht in die Wiege gelegt, irgendwie Winzer an der Mosel zu werden, der Christina auch nicht. Kai schon eher, der kommt tatsächlich aus der Ecke da.
Und in der Nähe von Paderborn ist Soest und da ist in der Nähe Lippstadt und da ist ja eine der größten unerfüllten Lieben meines Lebens zu Hause gewesen. Damals.
Ja. Damals. Genau, während auf der anderen Seite der Stadt meine Oma gewohnt hat und 94 Jahre alt
geworden ist. Ja, vielleicht war es deine Oma, wer weiß.
Ja, das wüsste ich, glaube ich. Das würde mich jetzt auch schwer wundern. So.
Vielleicht haben wir es nicht verraten.
Ja.
Um dich nicht zu irritieren.
Ja, natürlich, klar.
Ich höre jetzt auf damit, das macht komische Bilder im Kopf. Das ist nicht
gut. Ja, das stimmt. Mir fallen dazu auch noch andere Bilder ein. Also, also die haben sich in Geisenheim kennengelernt, sind irgendwie zusammen nach Österreich gegangen.
Zur Strafe oder was?
Zur Strafe? Nee, die haben dann, glaube ich, also die sind sozusagen vom Geisenheim studieren. Sind die nach Österreich gegangen, um da zu Ende zu studieren, also so ein Master zu machen in Önologie, weil die beide auch tatsächlich auch an der Uni geblieben sind, beziehungsweise in der Forschung geblieben sind. Also Christina ist jetzt mittlerweile in Luxemburg eben in einem Institut, was sich beschäftigt mit Auswirkungen von Klimawandel auf Trauben, also sozusagen, wie sich Trauben an Klimawandel anpassen. Und der Kai ist eben noch in Geisenheim und promoviert da. Also wir forschen sozusagen beide, also er macht Thema Sonnenbrand an Trauben, wir forschen beide einerseits und haben eben parallel dann andererseits das Weingut gegründet. Also denen war klar, sie wollen irgendwie Weinberge haben. Ich glaube, in Österreich haben sie auch nicht so richtig sich entscheiden können oder nicht gefunden und war dann auch nicht so attraktiv. Und dann haben die tatsächlich 21 angefangen, die ersten Weinberge am Mittelrhein gepachtet, wo die Familie irgendwie vom Kai wohnt. Und haben dann tatsächlich mitbekommen, dass in Kaub ein Winzer sein Weingut verkaufen wollte. Und ein Bio-Weingut zu übernehmen mit 3 Hektar Weinbergen ist natürlich ideal, wenn man Bio machen will.
3 Hektar. Das heißt, es ist auch ein Nebenerwerb. Das ist die Forschung, also die eigentliche Arbeit ist, die das Geld bringt.
Ja, im Moment. Also ich glaube, sie haben angefangen tatsächlich auch mit einem Crowdfunding. Also die haben ein bisschen Geld zusammen gesammelt auch, um anfangen zu können. Die Christina verdient in Luxemburg Geld. Die ist dann tatsächlich die Woche über in Luxemburg und am Wochenende arbeitet sie im Weingut mit. Der Kai
schmuggelt sich Sprit an Mittel rein.
Ist noch so ein bisschen in Geisenheim, aber im Wesentlichen im Moment eben sozusagen im Weingut. Ist von den Gebäuden her auch ziemlich groß. Ich war jetzt im Dezember dort. Und wir haben dann zugeschlagen. Also da ist viel zu renovieren in dem Ding. Aber die haben sich da schon ganz gut eingerichtet. Ist ein Weingut, also schon auch schön, weil diese Familie Hillesheim da, die ist tatsächlich, ich habe mal nachgeschaut, im Jahr 1600 das erste Mal erwähnt worden. Also die haben einfach auch lange Weinbau betrieben, aber hat keinen Nachfolger gehabt, hat auch ziemlich lange gesucht und dann haben die das eben übernommen. Und das Schöne ist halt tatsächlich, dass sie eben Weinberge bekommen haben, die schon lange biozertifiziert sind, sodass sie sozusagen ihre Idee von einem Weinbau, der so wenig Eingriffe hat wie möglich, man könnte es auch Naturwein nennen, eben da von vornherein umsetzen konnten. Und ich sage jetzt mal, bevor ich weiter quatsche hier die ganze Zeit, spreche ich mal über den ersten Wein, also Pirouette.
Ja. Kurze Zwischenfrage noch, weil es ist ja immer Hektar und Flaschenzahl, das habe ich ja immer noch nicht begriffen. Was macht man mit 3 Hektar? Wie viel Flaschen fallen da raus? Klar, hängt davon ab, wann du, ne, wie luftig das steht und so, aber.
Genau, ich frag's mal in den Chat zu Christina. Ich glaube, der Kai ist mittlerweile auch reingekommen. Und
es ist selten, dass wir die ProduzentInnen auch
im Chat haben. Aber die können das besser beurteilen als ich, weil ich jetzt tatsächlich auch nicht genau weiß, wie viele Hektoliter da jetzt rauskommen. Das ist ja auch immer so ein bisschen jahrgangsabhängig. Ich glaube, in 2024 zum Beispiel war es sehr, sehr wenig. Weil Spätfröste, Regen, relativ kühler Sommer und so weiter. Also da war das eh schon dezimiert. Und ich denke mal, das sind teilweise auch schon recht alte Reben. Und ich würde jetzt mal tippen, dass die wahrscheinlich so insgesamt vielleicht auf 25 bis 30 Hektoliter kommen, auf einen Hektar. Aber weiß ich nicht.
12.000, schreibt Kai in den Chat.
12.000 Flaschen. Ja, genau. So. Siehst du mal. 12.000 Flaschen, ja genau. Also das ist halt,
ne? Ja, ist ungefähr, was unser Eins so im Keller hat, ne? Nee, ja. Aber das klingt sehr, sehr viel, aber selbst wenn du von bei den 12.000 Flaschen irgendwie ein 20er pro Flasche nimmst, dann hast du halt eine Viertelmillion und ich möchte nicht wissen, wie viel der Betrieb von so einem Ding kostet. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit wohlhabend wird.
Mhm. Nee, ich glaube, da geht es auch erstmal nicht drum tatsächlich. Mhm. Also es geht ja zunehmend, also in vielen Weingütern, also gerade die jetzt so klein sind, sich dann auch selber eben vermarkten müssen. Also das muss man ja auch immer noch mit einberechnen. Die Leute müssen ja auch noch durch die Gegend fahren, ja. Also ich bin jetzt beispielsweise mit dem Kai eben, also weil sich das so ergeben hat, weil er hier in Hamburg war, um seine Weine zu promoten, sind wir dann weitergefahren nach Kopenhagen gemeinsam irgendwie zu einer Messe, wo die Christina dann auch noch dazugekommen ist. Also du musst ja auch die ganze Zeit noch parallel dazu, dass du dort arbeitest, musst du auch noch deine Weine verkaufen.
Stimmt, das zahlt dir ja auch keiner. Ne? Das ist ja alles, was
genau. Mal also eben wenn nach du dann Kopenhagen. Und dann hast du da einen Stand auf einer Messe, die wollen auch Geld dafür haben, nachvollziehbarerweise, weil es auch kostet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel beispielsweise mit dem Gernot rede, der sagt, ja, also wir verkaufen eigentlich immer noch gut. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich eher, dass wir ja nicht jeden Monat, jedes Jahr irgendwie auch die Preise erhöhen können. Und alles andere wird aber teurer.
Ja. Ja.
Also klar, die Leute, die mit Mindestlohn im Weinberg arbeiten jetzt, denen sei das gegönnt. Ja. Mhm. Kostet aber einfach mal richtig viel Geld mehr. Die Flaschen, also jetzt allein durch den Irakkrieg, werden die Glasflaschen wieder teurer werden. Die sind aber auch schon, die sind aber auch die letzten Jahre schon teurer geworden und so weiter und so fort. Ja. Also das heißt, du kannst mit deinen Weinpreisen überhaupt nicht hinter den höher werdenden Gestellungskosten eigentlich hinterherrennen. Ja? Also es ist
das geht ja heutzutage jedem so. Sogar krass, Podcastern geht es heutzutage so.
Ja, genau. So ist es. Ja, insofern erklären sich auch von vornherein, finde ich, die Preise für die Weine, die jetzt eben nicht 8 Euro oder 10 Euro kosten, sondern eben von vorne bis hinten eben von der Hand gemacht wurden, aus der Steillage im Mittelrhein. Und der Unterschied, sage ich jetzt schon mal so ein bisschen zwischen Pirouette und Glisande, ist eigentlich recht einfach zu erklären. Die Pirouette kommt aus einer kühleren Lage. Das ist so ein bisschen sozusagen in so einen Taleinschnitt rein. Und die Glissade, die ist die wärmere, etwas wärmere Lage. Die liegt also direkt oberhalb von Kaub sozusagen offen zum Wasser hin. Und Pirouette ist ja sozusagen eine Drehung.
Ja.
Also mehr Bewegung sozusagen um die eigene Körperachse. Und Glissade ist eigentlich so ein Gleiten.
Ah, ne? Das ist Ballettsprech.
Das ist Ballettsprech, ja, okay. Genau. Ich glaube, die Christina hat Ballett gemacht, daher kam das. Und Glissade, genau, ist so eine gleitendere Stilistik, die eben sozusagen sich in dem Wein zeigt durch die wärmere Lage. Ne?
Menschen, die Ballett getanzt haben, haben, selbst wenn sie alt werden, immer noch so eine Körperspannung,
ja,
die mich unfassbar demütigt, wenn ich das nur sehe. Das ist so, und ich denke, oh Gott, nimm sofort Haltung an, Holger. Au, au, mein, Bandscheibe ist ja weg. Au. Furchtbar, ja. Aber wollen wir mal, genau, du sagst, wir wollten eigentlich mal über den Wein reden.
Genau, ich schenke mal nach, wir reden jetzt mal über den Wein. Also, genau. Und im Prinzip sind die beiden Weine ansonsten quasi gleich gemacht, ja.
Mhm.
Sprich, natürlich von Hand aus dem Weinberg geholt, dann als Ganztraube gepresst in einer alten Korbkelter. Korbkelter hat eigentlich den Vorteil, also man presst von oben nach unten mit viel Druck, aber langsam. Dadurch bekommt der Saft, wenn der dann in das Auffanggefäß fließt, viel Sauerstoffkontakt.
Mhm.
Im Prinzip oxidiert dieser Wein dann einmal durch. Ja. Man nennt das auch manchmal Bräunen. Also das sieht dann auch ganz komisch aus. Ja. Also du hast dann plötzlich einen relativ braunen eine Flüssigkeit, die dann aber wieder klar wird. Und durchoxidieren heißt eben nicht, dass danach der Wein oxidiert ist.
Ja. Das muss man aber auch erstmal abkönnen, wenn da die ganze Ernte braun wird.
Ne? Ja, genau. Das muss man halt irgendwie einmal durchgemacht haben, glaube ich. Und dann weiß man aber eben, dass du, dass allein dieses Durchoxidieren eigentlich den Wein viel, viel stabiler macht. Man auch Phenole am Anfang irgendwie rausbekommt und dann kommt das dann direkt ins Gebinde. Das sind alles alte, also gebrauchte Barriques, in denen die beiden das dann eben vergären und ausbauen und dann bleibt das eben schön lange eben in diesen Barriques auf der Hefe. Ne? Mhm. Und bevor das Ganze gepresst wird, gibt es, glaube ich, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, 2 Tage Maischestandzeit, so ein bisschen. Also so ein bisschen Richtung Richtung Maischevergärung, aber es ist nicht Maischevergärung, richtig. Also es ist einfach nur eine Maischestandzeit auf der Kelter. Ne? Ja.
Ich finde, der riecht nach einem Parfum. Das finde ich ganz interessant. Nach irgendeinem. Also.
Also wichtig zu erzählen noch, bevor du weitermachst, ja. Dann bin ich auch ruhig. Kein Schwefel.
Ja? Kein Schwefel.
Genau. Also die haben 2022 einmal eine Partie gehabt. Also sie probieren schon jedes Fass durch, ob das irgendwann mal geschwefelt werden muss oder nicht. Wenn sich irgendwie der Geschmack verändert, also ne, wenn da irgendwas komisch wird, zum Mäuseln oder so. Also einmal haben sie das gemacht. Aber das war es auch, also für ein Fass, ja.
Ja.
Und ansonsten war es bisher nicht notwendig, sagte aber eben letztlich, also wenn es sein muss, machen sie es, bevor sie irgendwie die Qualität im Wein verlieren. Ne?
Mhm. Ja. Woran er mich erinnert, es gibt auf der Insel Elba gibt es einen Parfumhersteller, also Einheimische, die irgendwann angefangen haben, Parfum zu machen, wir fangen die Düfte der Insel ein, bla. Aqua del Elba heißt der. Mhm. Und das riecht so wie die Düfte von Aqua del Elba, die ich okay. gut finde. Also das ist, da habe ich auch drüben im Bad, habe ich auch eine Batterie von dem Zeug stehen. Also es ist wirklich, wirklich super. Es ist ein total angenehmer Geruch. Also es riecht wirklich so, als wenn es ein Parfum wäre, würde ich mich damit sofort einsprühen. Ist echt ganz geil. Mhm. Problem ist, wenn du in Polizeikontrolle kommst, nehmen sie den Führerschein ab. Ne? Weil der Alkohol riecht ja auch.
Ja.
Und dann finde ich, hat der da so eine Lage Heu liegt da drüber.
Ja, ist schön, ne? Bisschen Karamell, finde ich. So eine ganz leichte, wie so eine Karamellkruste ja. über dem Heu. So unten. Knusper, knusper.
Was ist denn das für ein Obst? Ein Äpfelchen?
Ja, Mürbeapfel finde ich auch. So ein bisschen Kellerapfel.
Heuapfel del Elba. Ich probiere mal.
Sag mal, und der Frittenbodenmensch, der heißt Benno oder was?
Hm, Benno. Und der Laden heißt Benno's Truckstop mit Apostroph S.
Genau. Und hattest du mitbekommen, dass der Kai geschrieben hat, dass der Benno der erste Kunde war und 40 Flaschen Pirouette Riesling gekauft hat?
Das hatte ich nicht mitbekommen, aber das ist so ein schöner. So schließt sich der Kreis. Das ist Pirouette Riesling.
Ja. Das ist ja witzig. Riesling Brûlé finde ich auch richtig, sehr schön. Ich finde es total, ich finde ja, also es kommt ja so häufig vor, finde ich, dass man die Typizität einer Rebsorte bei in dieser Naturwein Bubble ja häufig so ein bisschen suchen muss, ja. Also gerade wenn dann mehr Maischegärung oder Maischestandzeit dabei ist, dann wird das ja mit der Sortentypizität so ein bisschen schwieriger häufig. Wenn dann auch noch Gerbstoff mit dazu kommt und so. Und hier finde ich es irgendwie total schön, so diese Mischung zu haben aus der Rebsorte und schon diesem Ansatz, wie die das halt dann auch verarbeiten.
Aber weil du Typizität sagst, also ich hätte das nicht als Riesling erkannt.
Okay.
In der Nase, also null. Mhm. Okay. Also es riecht überhaupt nicht so, wie ich mir einbilde, dass ein Riesling riechen muss, was natürlich überhaupt nicht so ist, wie ein Riesling riechen sollte. Aber ich kann mich halt immer nicht daran erinnern, wie ich das riechen sollte. Na, so dieses Gummibotige und so, weißt du?
Ja, ja, ja.
Und das ist ja überhaupt nicht.
Nee.
Das ist halt irgendwas anderes. Das ist ja auch so unglaublich. Also butterig, cremig irgendwie so.
Ja, ja, genau.
Herrlich.
Ja. Mhm. Butterig, cremig, saftig.
Ja, schrecklich.
Mhm. Ne, Aminosäure so dabei, also wirklich auch salzig hinten raus.
Mhm. Also alles, was dazu führt, dass man mehr als eine Flasche davon trinken muss.
Mhm.
Frechheit, eine Frechheit ist das. Verflucht das Winzer genau. Socks.
Ja. Also, als ich die Weine das erste Mal im Glas hatte, dachte ich, das ist eigentlich sozusagen Naturwein für Leute, die eigentlich gar nicht so gerne mit Naturwein konfrontiert werden oder die so ein bisschen Bammel davor haben oder die Ressentiments dagegen haben.
Die sie ja meistens zu Recht haben, weil du kannst ja den Leuten irgendeinen Scheißwein mit irgendeinem Fehlgeschmack hinstellen und sagen, das ist Naturwein und sie glauben es dir. Das ist ja oft das Problem.
Ja, natürlich. Also das, genau, das ist häufig das Problem. Und hier ist es halt genau gar nicht so, finde ich, weil es einfach super schön klar gemachte Weine sind, die aber auf der anderen Seite sozusagen das Trübe und das Klare irgendwie miteinander verschränken.
Mhm. Ja. Klar ist wirklich der richtige Ausdruck. Also, weil ich würde von einem Naturwein auch nicht dieses Maß an Klarheit erwarten, sondern würde ich viel, mupfeliger, dumpfer, eckiger, kantiger und so und nicht so ein, das ist so, also Naturwein ist ja gerne mal so ein, also man hat immer so das Gefühl, man hätte kein Qualitätsprodukt im Glas und muss sich erst mal so ein, zwei Schlucke dran gewöhnen. Und hier ist es so, du hast von Anfang an das Gefühl, das ist ein guter Wein.
Mhm.
Also genau. Da stimmt nichts nicht dran, das ist echt nice.
Ja.
Ja. Wirklich schön.
Mhm.
Und nicht so, ist ja auch eine der Sachen, wo ich sage, du kannst den Fehlgeschmack stellst du irgendeinem Hipster hin, der merkt das sowieso nicht. Ist ja hier ein Faden verloren. Naja.
Ah, okay.
Vielleicht wollte ich einfach nur auf Hipstern rumhacken. Nee, toller Wein. Genau, der ist unanstrengend. Der ist so schön gemacht, der ist so rund mit allem, auch mit der Säure und dieser Salzigkeit und der Cremigkeit und der ist komplett gut gemacht. Das ist irgendwie, das ist halt wahrscheinlich kein Naturwein. Wahrscheinlich ist das gar kein Naturwein. Die haben da einfach nur irgendwie ein bisschen Staub reingemacht, damit der ein bisschen trüb aussieht. So sind sie, die Winzer. So ist er, der Winzer.
Der Winzer.
Schön, sehr schöner Wein.
Ne? Ja. Also man hat wirklich Schwierigkeiten, sich davon wieder abzuwenden. Mhm. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja noch einen zweiten Riesling.
Na gut, weil du es bist. Ist das dann sozusagen, das wäre dann jetzt Glissade?
Glissade, genau. Also wir sind, der erste Wein war eben aus diesem etwas kühleren Seitental, wo dann auch sozusagen von den hinteren Wäldern so ein bisschen mehr Durchzug kommt, also durch dieses Tal. Liegt stärker im Schatten, ist nicht so südlich ausgerichtet sozusagen und dementsprechend eben deutlich kälter. Und jetzt sind wir praktisch oberhalb von Kaub. Also der Weinberg guckt sozusagen auf Kaub runter.
Du meinst, der guckt oben aus Kaub raus?
Aus Kaub raus, ja. Also aus Kaub, also der liegt ja oberhalb von Kaub.
Ja.
Dann schaut man zumindest, wenn man drin steht, auf Kaub runter.
Ja.
Genau. Und jetzt weiß ich nicht, ich glaube, das ist ja alles, Landwein, also alles jetzt nicht integriert in die
VDP,
ja genau, in die klassischen Qualitätsmaßstäbe. Finde ich auch ganz witzig, Rheinburgen-Landwein. Ne? Insofern steht natürlich auch keine Lage drauf, aber dass das tatsächlich da auch warm werden kann, kann man so ein bisschen daran ablesen, dass es tatsächlich in Kaub auch eine Lage gibt, die Backofen heißt.
Okay. Ja. Berlin Eiskeller ist auch, ist irgendwie, also gibt's da noch immer, wenn die.
Es gibt übrigens auch eine, die heißt Wolfsnack.
Also ja, wer es mag.
Wolfsnack.
Ne? Genau, Wolfsnack.
Möglicherweise findest du das ja in der Frittenbude dann wieder. Genau, als Sonderteller. Also wir haben jetzt eine Lage, die eben oberhalb von Kaub liegt und unter dem Namen Glissade eben so ein bisschen dieses etwas wärmere, diese wärmere Anmutung irgendwie rüberbringt.
Mhm. Ein bisschen verhaltener in der Nase.
Mhm.
Feuersteinchen. Hatte der andere auch, aber nicht in der Nase. Also der Pirouette Weiß hatte auch einen Feuerstein, aber eher am Gaumen. Ja. Der hatte ihn in der Nase. Dahinter habe ich nicht viel. Also nichts, was ich jetzt irgendwie benennen könnte.
Ja, ich finde das ja so eine ganz leichte Variante von irgendwas flüchtiger Säure hat. Ja. Also so diese Art von flüchtiger Säure, also die ist nur ganz dezenter, aber genau so, dass ich es total sexy finde, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja. Du bist ansonsten noch in der Nase,
Ja, ich bin auch in der Nase. genau, sonst ein bisschen.
Ach komm, was soll's.
Zitruskräutrig.
Mhm. So einer ist das. Wow. Okay. Mhm. Trink mal einen Schluck. Hast du wahrscheinlich irgendwann schon mal gemacht, aber das ist ja.
Boah. Nee, ich hab's jetzt gerade. Naja, ich hab's jetzt gerade erst wieder.
Mein lieber Herr, wow.
Das ist ziemlich geil, ne?
Ja. Boah, der ist geil.
Ja, das ist ziemlicher Hammer, finde ich.
Super, boah. Wie bist du denn auf die gekommen, 3 Hektar?
Ja, tatsächlich bin ich durch den Julian Gauder darauf gekommen. Das ist derjenige, der, der die Weine bei Suff vertreibt. Mhm. Und genau, der hat gesagt, ich schicke dir mal was rüber, probier das mal, wie findest du das? Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich da schon entschieden hatten, das Weingut mit aufzunehmen oder nicht. Ist auch egal, er wollte auf jeden Fall irgendwie wissen, wie ich das finde. Und dann standen die hier rum und ich bin jetzt nicht der totale Freund von den Etiketten. Ist nicht so ganz mein Stil, deswegen standen die hier noch so ein paar Tage rum und ich dachte, das ist
der Popsack-Effekt.
Okay, so, ne? Ja, genau, so. Pirouette, Glissade, okay. Ah, ja. Und dann habe ich die aufgemacht und war wirklich total, total hin und weg. Ich finde es super schön, diese Weine zu trinken, weil die wirklich so einfach so charmant sind, so balanciert auch sind.
Ja.
Und ich das auch total verrückt finde. Ich meine, klar, ich meine, die haben in Geisenheim studiert, die haben Erfahrung gesammelt, aber dann mit einem neuen Weingut anzufangen. Du kennst ja auch die Weinberge noch nicht so lange. Du hast irgendwie einen neuen Keller. Das ist alles kein Hexenwerk, so grundsätzlich. Aber jetzt mal so in diesem Weingut mit diesen Weinbergen so 22 anzufangen und dann 23 solche Weine zu machen, das finde ich schon...
Könnte ich schon nicht.
Bemerkenswert, ja. Nee, könnte ich auch nicht.
Ja. Ah, der jetzt ist, also Glissade, der hat auch noch so eine, der hat so ein bisschen was Adstringierendes, finde ich.
Genau, der hat in der Nase, da ist halt viel Kräuterigkeit, finde ich, drin. Das
so eine
ist
knallige
so,
Säure, ne? Ist auch ganz geil. Also eine knallige Säure, die aber nicht sauer. Also gut eingebaut, aber mit Knall. Mhm. Knallsaurer Wein.
Und man kann das auch so schön nebeneinander, also weil die sind ja im Prinzip wirklich gleich gemacht,
ja.
So schön nachvollziehen, wie, also sozusagen, dass die einmal ums Eck entstanden sind, ja, also kühler, wärmer, finde ich total, total gut nachvollziehbar. Also ich meine, das hat Wärme, das hat Frucht dann auch am Gaumen, aber überhaupt nichts Lautes. Ja, das ist total schön ineinander verwoben. Und auch die Säure, ne? Die Säure hat Reife, aber ist halt trotzdem noch eine. Also es ist keine typische Riesling-Säure mehr. Dafür ist sie so ein bisschen runder. Das macht ja auch BSA, also sprich, da machen ja auch alle Weine einen biologischen Säureabbau. Das heißt, die Apfelsäure wird in Milchsäure umgewandelt. Das passiert ja normalerweise dann auch in den Fässern. Wenn die eh schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, im Holz dann sowieso, weil sich die Bakterien, die dafür notwendig sind, ja auch halten. Also, das ist, ja.
Sehr schön. Ne? Sven schreibt in den Chat, hat was vom Pirouette Riesling leicht eingekocht. Gar nicht doof.
Leicht konzentriert.
Ja. Wo du sagtest, Weinhaus Suff, ich hatte ja dann Julian getroffen, der hatte mir die Weine ja vorbeigebracht. Und da haben wir so ein bisschen gequatscht. Und dann erzählte der so nebenbei, andere Podcasts, lassen sich dafür bezahlen. Also wenn du,
ja, klar.
Die nehmen Geld dafür, dass sie klar. über Weine reden. Das finde ich. Und ich schäme mich schon, dass wir die geschenkt kriegen, die 3 Pullen.
Naja.
Und andere,
es gibt ja auch Leute, die, na klar, aber ich meine, es gibt halt auch Leute, die, also ich meine, das ist halt unsere Idee gewesen, das so zu machen oder deine jetzt mit Vrind. Ich mache das ja bei mir auch nicht anders, aber die haben daraus dann eben auch ein Geschäftsmodell gemacht und leben im Zweifelsfall eben auch davon. Ne?
Ja, aber ich finde das unredlich, ehrlich gesagt. Also
gehen ja immer zwei zu. Also ich meine, wenn der Händler, der Winzer das mitmacht, dann finde ich das auch okay. Ja, wissen sie ja nicht.
Ja. Aber also, wie kann ich wissen, dass die Hosts die Weine wirklich gut finden, wenn sie dafür bezahlt werden, dass sie über diese Weine reden?
Ja, nee, das kannst du natürlich nicht wissen. Ja. Ja, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die dann so über die Weine reden, wie wir reden. Ich glaube eher nicht. Das ist ja dann eher so eine Präsentation des, glaube ich, so, der Weingüter vielleicht so. Dann so, werden noch so ein paar Weine dazu besprochen. Ich glaube schon. Naja. Ja, also da gibt es nichts Vergleichbares zu dem, was wir machen.
Der einzigartige Weinpodcast aus Berlin und Hamburg.
Sehr schön. Ja.
Schön.
Ne?
Ja. Das kann ja jetzt nur schlimm werden, die nächste Flasche.
Ja.
Oh, ist das. Das ist wirklich mal wieder.
Glücklicherweise nur für dich.
Ja. Ja, dann gucken wir mal das schlimme Zeug an. Ja. Pirouette Rot. Das sehe ich ja schon, das ist ja Rotwein. Hm?
Das ist so Spätburgunder.
Mhm.
Auch Pinot Noir genannt. Das ist jetzt wieder Pirouette und das ist tatsächlich der jüngere Wein. Der ist jetzt von 2024.
Wobei Spätburgunder ja auch immer tendenziell die Rotweine waren, die ich gut vertragen habe. Ne?
Ja.
Hm, schöne Nase. Also im Vergleich zu den anderen beiden ist das jetzt aber so richtig so, hier, nimm ein Glas Kompott. Super.
Ja, wobei der, würde ich sagen, jetzt, also man sagt ja zu Spätburgunder auch gerne mal roter Riesling, das dann auch gar nicht so weit davon entfernt ist, finde ich.
Nein, ich sagte, ich meine auch nur im Vergleich dazu. Also da kommt das
von viel, der Frucht in der Nase, meinst du?
Ein bisschen Wärme. Ach so, und
ja.
So.
Ja. Also im Vergleich tatsächlich, es gibt so etwa 300 Hektar Riesling am Mittelrhein und so 46 Hektar Spätburgunder. Mhm. Das ist interessanterweise nicht weniger geworden in den letzten Jahren, sondern tendenziell sogar minimal mehr. Das ist schon mal ganz gut, wenn sich das hält zumindest. Also ich habe mal nachgeschaut, 2009 gab es 306 Hektar Riesling und 2018 308. Und bei Spätburgunder ist sogar ein bisschen mehr geworden, von 40 auf 46.
Ich versuche noch rauszufinden, was da. Der hat sowas. Ach, Mann.
Zur Machart noch so ein bisschen. Ja. Das hat so 7 bis 10 Tage Maischegärung gehabt. So je nach Fass. Das ist vorher komplett abgebeert worden, also ist nicht mit Rappen vergoren worden. Ich glaube, das, also wahrscheinlich auch im Jahr, aber ich glaube, es sind auch tatsächlich wahrscheinlich alles noch deutsche Klone. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Marienfelder ist, also deutscher Klon. Da werden die Rappen nicht so schnell reif wie bei französischen Klonen. Mhm. Und in so einem Jahr wie 24, also eben mit auch viel Feuchtigkeit und vergleichsweise Kühle und dann eben in diesem kühlen Seitental, da werden so Rappen nicht reif. Dann sind die Trauben nur angedrückt worden. So, und dann ist es halt vergoren worden, diese 7 bis 10 Tage, und eben wirklich immer nur so ein bisschen mal den Tresterhut untergedrückt. Also der Kai sagt es so ein bisschen, fast so ein bisschen wie so eine Maceration Carbonix, so ein bisschen, ja. Also um auch wirklich so ein bisschen auf die Frucht zu kommen, ja. Also schon fruchtigen, kühlen Wein zu machen, fruchtigen, kühlen Pinot.
Ja. Aber der hat in der Nase noch was anderes als Frucht. Es ist kein Kraut, es ist kein nichts mit IT, ja, am Ende, also kein Stein. Das ist irgendwie.
Das ist schon so ein bisschen
Marzipanig, finde ich.
Ah, okay. Mhm.
Sowas, weißt
du? Das meinst du? Mhm.
Sowas.
Verstehe.
So ein Steinobstartiges irgendwie.
Es hat schon
geil.
Auch so ein bisschen Unterholzlaub, also das, was finde ich auch dazugehört, so eine erdig unterholzige Komponente mit dabei.
Ja, aber eben noch dieses Süßliche, was im Marzipan auch ist. Das,
ja, das ist.
Aber das ist nicht Marzipan.
Ja, auch
nur
eine süße Mandelpaste, aber ich hatte ja so ein bisschen an Kirschkern gedacht, aber.
Kirschkern. der ja auch das, so.
Hat
so
ja auch so eine, ja, da ist er, in Kirschkern ist er blau so auch.
Ja, genau.
Tatsächlich,
genau,
ja. Was ja wiederum nach Marzipan riecht.
Ja.
So ein bisschen, die Assoziation hatte ich so ein bisschen, aber.
Find ich auf jeden Fall plausibler als meine Marzipan-Assoziation, ja.
Mhm. Aber es kommt eben auch jetzt, ich mit einem Auge in den Chat reingucke, so ein bisschen
Amarena-Vanille,
Amarena-Kirsche.
Ja,
das finde ich auch ganz gut. Ja.
Amarena-Kirsche, ich hasse
Amarena-Kirschen
und Schwarzwälder Kirschkuchen und so.
Ja,
kann ich nie ab. Kirschen in Gebäck finde ich unattraktiv.
Ich finde es super.
Jetzt habe ich mir Wein in die Nase geschüttet. Da bin ich wieder. Ich trinke das jetzt. Oh Gott, das wird dreckig.
Nee.
Verdammt.
Verdammt was? Verdammt lang her?
Ich hab nichts zu jammern.
Ah.
Der hat hier überhaupt keinen Pelz. Was ist das denn? Der ist kaputt. Der Rotwein ist kaputt. Für alle, die noch nie vorher zugehört haben, ich vertrage Rotwein nicht so gut. Also die Rotweintannine machen bei mir so einen Pelz auf Zunge und Zähnen und sonst was. Und das ist ein ganz, ganz unangenehmes, fieses Gefühl. Darum verweigere ich Rotwein. Außerdem, schön.
Ne?
Mhm. Aber die Weißen haben mir in ihrer, wie nennt man das denn, Tiefe und Komplexität besser gefallen. Also der ist mir ein bisschen einfach, ehrlich gesagt. Was vielleicht daran liegt, dass ich keinen Pelz auf den Zähnen kriege davon. Vielleicht gibt es dann Zusammenhang.
Das kann auch sein. Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich würde auch sagen, dass er einfacher ist. Weil er vielleicht also was jetzt gerade die Glissade hat, eben diese Cremigkeit, dieses wie kann ich das denn ausdrücken? Der hat ja auch eine gewisse andere Fülle als dieser Wein jetzt hier. Ne?
Üppigkeit.
Der ist schlanker.
Mhm.
Aber auch der Pirouette Riesling ist, glaube ich, einfach auch aus einem Jahr, dass es einem so ein bisschen leichter macht, so ein bisschen runder einfach, während 24 einfach der frischere Jahrgang ist.
Okay.
Ja? Also so ein bisschen heller, ein bisschen frischer, ein bisschen straighter. Trotzdem finde ich, dass der dieses Runde total schön reinkriegt.
Ja, ich habe überhaupt nichts dran Frischler auszusetzen.
Nein, ich verstehe schon.
Hätte nur den nächsten Kracher erwartet.
Mhm. Ja. Also tatsächlich mit Mike High hatten wir auch den Roten getrunken, bevor die Weißen kamen.
Mhm.
Also sozusagen burgundisch probiert, dann machen die das ja sowieso immer. Aber es macht schon Sinn, also weil der tatsächlich durchaus als erster getrunken werden kann und die anderen beiden mit ein bisschen mehr Umdrehung ja auch, ne? Der hat hier 11 und die anderen haben auch ein bisschen mehr Alkohol tatsächlich, so ein bisschen mehr Körper haben am Gaumen, ne? Ja, stimmt schon. Dafür ist das hier, wenn du das jetzt für den Sommer denkst, ist es einfach ein genialer Sommerrotwein, finde ich.
Ja, ich habe gerade gedacht, oh shit, da ist noch so nach ein bisschen, wenn man ein bisschen Zeit vergeht, also nach ein bisschen Zeit, den man runtergestuckt hat, kommt noch mal so ein Hauch frische Säure hinten raus.
Ah, du hast noch mal aufgestoßen.
Nee. Nein, dann würde es, dann wäre es Fisch.
Okay.
Nee, es kommt nochmal so eine, also er hat so einen Säurenachhall, also einen frischen Säurenachhall, sodass also zumindest ist das der Effekt, den ich gerade hatte. Also du trinkst einen Schluck, stellst das Glas weg und denkst, oh, nicht schlecht. Und 30 Sekunden später denkst du, ich muss dringend noch einen Schluck davon trinken.
Mhm.
Clever gemacht.
Clever, ne? Ja, super eingebaut. Und ich finde halt, dass der dann auch, dass einfach diese Frucht auch total schön stehen bleibt. Ja.
Mhm.
Das unterscheidet ihn dann eben auch wieder von einem, ich sag mal, banalen Sommertrinkwein. weil er eben tatsächlich, eine beeindruckende Länge hat. Ja? Und wirklich schön lange so dieses Ganze, also die Frucht, aber auch die Textur irgendwie schön da bleibt.
Ja. Wäre ich jetzt so nicht drauf, aber ja, der hat wirklich eine...
Und er hat wirklich einen gefährlichen Trinkfluss.
Eigentlich ist das... Also dass ein so, entschuldigt bitte Kai und Christina, dass ein derart dünner Wein so eine Länge hat, ist eigentlich zumindest in meiner Wahrnehmung unüblich. Also ich kenne das so nicht.
Aber tatsächlich finde ich ihn auch gar nicht so dünn. Wenn du ihm ein bisschen Wärme gibst, also ein bisschen mehr Luft im Glas gibst, dann wird er auch irgendwie von Minute zu Minute intensiver, finde ich.
Naja, und wie gesagt, der Verdacht, den ich gerade habe, ist, dass Dünnheit...
Aber er bleibt leicht, ne? Also leicht, also ich würde eher leicht als dünn sagen.
Ja, ich habe gerade wirklich den Verdacht, dass Dünnheit, also im Wein, unmittelbar mit den Tanninen zusammenhängt. Und je unverträglicher der Rotwein für mich ist, desto weniger dünn ist er auch. Also das ist auch sowas, woran ich mich erinnere. Eventuell gibt es da echt einen Zusammenhang. Aber ist der... irritierende Länge.
Ja.
Ich weiß schon, warum ich Suff, also Weinhaus Suff, so gut finde. Also warum ich da so gerne auch mein Zeug kaufen gehe, wenn ich da mal in der Ecke bin. Also die haben echt ein gutes Händchen.
Ja, die haben immer wieder schöne Entdeckungen. Auf jeden Fall. Bevor ich das vergesse, wer übrigens hier aus dem Raum Hamburg kommt und mindestens einen der beiden kennenlernen möchte, es gibt am 25.04., also am 25. April, gibt es erstmals in Hamburg in der Kulturkirche Altona und drumherum die Gluck-Gluck, was im Prinzip die deutsche Übersetzung für Glu-Glu ist, und eine Naturweinmesse. Mhm. Also der erste neue Versuch, es gab vor Jahren schon mal den Versuch, ist dann aber bei einer geblieben. Ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie mehr wird. Also die erste Naturweinmesse namens Gluck Gluck, ich glaube, es haben sich schon 50 Winzerinnen und Winzer angemeldet.
Ach du Scheiße.
Das wird also schon irgendwie eine größere Geschichte. Es gibt gutes Essen dabei und kann ich nur empfehlen.
Es ist natürlich keine Messe, sondern das ist ein Naturweinfest.
Ja, ein Fest.
Naturweinfest. Ja, kostet aber trotzdem Eintritt.
Das stimmt.
Ja. Apropos Fest, gibt es dieses Jahr eigentlich wieder ein Silvanerfest?
Ich habe sowas Leuten hören, ja.
Okay, cool.
Ich habe sowas Leuten hören. Ja. Es gibt übrigens für unser Fest im Mai in Köln, musste jemand zwei Karten abgeben. Mhm. Es gibt jetzt gerade noch mal zwei Karten.
Noch.
Wer also noch interessiert ist, kann mich anschreiben.
Ja.
Ja. Genau. Du bist ja umgezogen, hast ja irgendwo was Nettes gegessen oder sonst
was
erlebt?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin letzte Woche, also was haben wir heute, ist Mittwoch, letzte Woche, heute ist Mittwoch, letzte Woche Montag bin ich umgezogen, Mittwoch kam dann der Entrümpler, wer mein Oeuvre kennt, der hat ja über die Jahre wahrscheinlich mitgekriegt, wie ich verwahrlost bin. Zumindest wie ich meine Wohnung habe verwahrlosen lassen. Und ich habe wirklich gefühlt die Hälfte meines Besitzes zurückgelassen irgendwie und habe meinen Trümpler kommen lassen und habe gesagt, ich lasse alles weg, schmeiß weg. Dann habe ich irgendwie trotzdem 20 Umzugskartons mehr gebraucht, als ich eigentlich geplant hatte oder als ich eigentlich dachte, weil ich dachte, ich hätte schon viel mehr Zeug weggeworfen gehabt und so. Und ja, pendle jetzt eigentlich die ganze Zeit immer nur zwischen Berliner Stadtreinigung, Ikea, der alten Wohnung, der neuen Wohnung hin und her und habe überhaupt gar nichts mitbekommen. Ich überlege gerade, ob ich... Doch gestern war ich beim Schnellkoreaner hier um die Ecke. Aber das ist doch alles... Dieser Schnellkoreaner, der heißt MAH oder MMAAH Ausrufungszeichen oder sowas und hat angefangen mit einer Frittenbude in Neukölln. Also das heißt Frittenbude, also mit so einem Imbiss in Neukölln. Und da ist mittlerweile jede Menge Filialen überall in Berlin, die mit extrem wenig Personal auskommen und dann so Bestellcomputer haben, so wie bei Burger King auf der Autobahn und sowas, weißt du?
Okay.
Also kann man gut essen gehen bei Ma. Also habe ich mich auch sehr gefreut, als ich ihn hier um die Ecke entdeckt habe. Aber ja, ist auch das Einzige, was ich kulinarisch erlebt habe. Ansonsten bin ich froh, dass ich es schaffe, mir mal ein Ei zu braten und mir eine Shakshuka einzurühren oder sowas.
Ah, okay. Ich war jetzt Anfang des Monats mal wieder in der Traube. Habe ich, glaube ich, schon häufiger erzählt. Das ist so neben der kleinen Brunnenstraße irgendwie eigentlich mein Lieblingsladen hier in Hamburg. Ist auch gar nicht weit weg, auch in Ottensen. Was natürlich gut ist, weil ich muss nicht weit fahren. Das machen zwei Leute einfach nur. Ein Paar, Therese und Chris. Und die haben vor Jahren haben die eine alte, unter Denkmalschutz stehende Kneipe, Weinstube.
Weinstube hieß das in den 1980er Jahren.
Genau, die Traube, aber das ist wirklich ganz alt. Das ist innen komplett holzvertäfelt mit Schnitzereien und so. Also es ist wirklich eine einzigartig in Hamburg. Und er macht Service, also er ist Sommelier und sie kocht tatsächlich alleine in der Küche und die kocht aber sehr gut. Und die haben einfach tolle, ungewöhnliche Gerichte, also
Seeteufelleber, Brunnenkresse, Risotto, elsässische Forelle.
Die haben, also im Moment ist es eher fischlastig. Ne? Risos, genau, die kommen nämlich aus der Frankfurter Ecke. Gibt auch immer Ebbelwoi da. und wenn es, genau, es eklig reifen Mondor gibt es gerade auch.
Kann ich noch ein Glas, ein geripptes Vollfußgeruch haben, bitte?
Genau. Und wenn es dann mehr so Richtung Fleisch geht, dann machen die eben auch viel mit Innereien. Aber ich kenne halt auch die Erzeuger, wo die das kaufen. Das ist alles super. Und der Chris hat halt echt eine schöne Karte auch an. Der hat halt auch immer relativ viele Weine offen. Und zum Beispiel halt, was ich total liebe, irgendwie so Bordeaux aus Off-Jahrgängen zum Beispiel. Also so Sachen, die Snobs früher nicht gekauft haben.
Ja.
Und die man dann für kleines Geld kaufen konnte und weggelegt hat. Und jetzt sind die halt richtig gut. So Sachen hat er da auf der Karte. Also das ist sehr schön. Ja, genau.
Und wo du Innereien dann habe ich
noch
sagst,
einen Tipp. So.
Ja, was? Wo du Innereien sagst, wir waren ja in Frankreich im Februar und in Frankreich gibt es ja eine spezielle Wurst aus Innereien, die heißt Andouille. Ich nicht essen kann, Andouillette. Und wir waren in so einer Crêperie und ich bestell mir was und Kada bestellt sich was und sagt, ich weiß nicht, was das ist, ich bestell das einfach mal.
Okay.
Bestellt irgendwie, sagt, hier, das hier und ich denke so, was hast du denn da bestellt? Und guckst und denk mir, oi, das, ja, ne? Und hab halt schon so ausgesehen, als gäbe es Erklärungsbedarf. Und wollte mich dann aber weigern zu erklären, was sie da bestellt hat. Weil ich habe dann gesagt, ist erstmal. Und dann können wir hinterher drüber reden. Erzähl, es schmeckt doch lecker. Wieso, bitte was? ich bin mit einer Frau verheiratet, die Andouillette mag.
Ja, es gibt ja tatsächlich sehr, sehr große Qualitätsunterschiede auch bei Andouillette.
Ja.
Also es muss nicht immer nach Enddarm schmecken.
Nee, aber doch muss es. Wer war das? Giscard d'Estaing oder irgendein französischer Präsident, glaube ich, war es, hat mal gesagt, Politik ist wie Andouillette. Sie muss nach Scheiße riechen, aber nicht zu sehr. Fand ich eigentlich ganz treffend.
Ja.
Und wenn man dann tatsächlich, also ich habe dann auch gesagt, ich kann das nicht. Ich esse ja wirklich gerne Innereien, aber bei Andouillette
ist es so bei Grenze erreicht. Ich habe das aber, auch nur zweimal in meinem Leben geschafft und ich esse sonst auch fast so gut wie alles. Ja.
Aber in diesem Buchweizen-Crepe mit, was war denn da noch? Ich glaube, Ziegenkäse war noch dabei. Also eine ordentliche Füllung. In der Kombination hat das richtig gut geschmeckt. Man darf es halt nicht pur essen, fürchte ich.
Kann sein, ja.
Ja, und ich habe es ja mal geschafft. Ich dachte mir, oh ja, Andouillette kaufe ich mir mal also im Supermarkt und haue ich mir zu Hause in die Pfanne und haue das in die Pfanne und denke nach zwei Minuten, okay, ich esse ein Stück Baguette und habe das wirklich weggeschmissen, weil das ging gar nicht. Ja.
Ja.
Naja.
Nee, kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich habe noch eine Empfehlung tatsächlich, ich war letzte Woche Dienstag in der Kimdo Weinbar, da wollte ich schon länger hin, aber habe das nicht geschafft. Auch Hamburg, das ist halt, tatsächlich ist Hamburg ja doch recht groß mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern und die Kimdo Weinbar ist so ziemlich oft genau auf der anderen Seite der Stadt und deswegen kann ich mich häufig einfach gar nicht mehr aufraffeln, in diese Ecke zu fahren, hat sich aber gelohnt. War jetzt eine Einladung, weil ein Winzer von der Mosel dort war, der jetzt auch so ähnlich wie die Hallermanns irgendwie erst seit ein paar Jahren Wein macht, Steven Schmidt in Wolf, wovon ich vorhin schon mal erzählt habe, der hat da einen Abend gemacht und das ist ein Paar, ein älteres Paar, die das machen. Ich glaube, er war glaube ich, irgendwie, er hat Cello gespielt, also Cellist. Sie kocht als Koreanerin eben auch koreanische Gerichte. Und es gab dann auch diese Kombination von den Rieslingen, also teilweise trocken, teilweise restsüß mit koreanischen Gerichten. Fand ich super. Das kann ich empfehlen. Und ich war jetzt, ich hatte auch vorletzte Woche war ich eingeladen, so ganz kurzfristig. Das war auch ganz nett. Ich habe jetzt eine Kolumne bei Testdorf tatsächlich. Genau, schreibe ich einmal im Monat und da habe ich jetzt auch drüber geschrieben. Ich habe Peter Gego getroffen, den Chef, den Chief Winemaker von Penfolds.
Oh.
Und ich habe so eine Geschichte mit Penfolds, weil das waren ja so die ersten Weine, die ich mir im Lindenthaler Wein- und Früchtehaus irgendwie für damals vergleichsweise teuer Geld gekauft und weggelegt habe.
Ich erinnere mich dran, Penfolds getrunken. Bin genau. So und so hießen die, ne?
Genau, ja. Bin 389 war das, was eigentlich über meinem Budget lag. Ich aber so toll fand, dass ich davon die erste Kiste meines Lebens gekauft habe. Und auch wenn Penfolds und ich sehr, sehr unterschiedliche Wege gegangen sind im Laufe der Zeit, so, also man möge einfach nur mal auf den Instagram-Account von Penfolds gucken.
Was sieht man da?
China Market Bling Bling so.
Okay. Ne?
Also es ist alles irgendwie so Celebrity Bling Bling. Das ist echt total krass. Und der Peter Gago wiederum, der ist halt schon seit Anfang der 90er Jahre Chief Winemaker. Der reist aber ein halbes Jahr lang immer durch die Gegend und betreut die Märkte. Ist aber ein total angenehmer, ruhiger, sympathischer Typ. Ich habe den jetzt schon mehrfach getroffen und jetzt eben vorletzte Woche irgendwie eben auch bei Testdorf. Und die hatten uns irgendwie ins MASH eingeladen. Das MASH ist ein tatsächlich ein Steakhouse. Und es ist ein bisschen, glaube ich, normalerweise so ein bisschen posch, aber die Qualität dieser Steaks ist wirklich auch, also wer mal so richtig fett in Hamburg richtig gut Fleisch essen gehen will, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Ist ja immer ganz gemein. Es gibt ja in Berlin auch so einen Laden, Grill Royal heißt der, wo es ja auch unglaublich gutes Fleisch geben soll. Den gibt es ja
in Hamburg auch, aber ich finde The Mash besser vom Fleisch her. Und Grill Royal bist du halt noch mehr geldlos.
Ja. Okay, ich war da noch nie, weil ich auch die Preise, das fand ich dann doch irgendwie prohibitiv. Und ich habe mir auch immer gedacht, hey, aber das ist mir zu Berlin-mittig, als dass ich so viel Geld für ein Steak bezahlen wollen würde.
Ja. Ich meine, es gibt ja The Bird, ne? Auch in Hamburg und Berlin. Ich habe also eigentlich eher bekannt für seine Burger.
Ja.
Ich habe da aber auch schon einmal Steak gegessen. Das fand ich auch richtig gut, muss ich sagen.
Ja. Das ist auch wirklich, also ja, gute Steaks, gute Steak.
Aber noch besser finde ich ja jetzt meine Entdeckung, und das ist tatsächlich auch dem Chris aus der Traube geschuldet, unter anderem. Es gibt hier ein Paar, die haben eine Herde von Rindern draußen vor der Tür von Hamburg sozusagen, also 40 Minuten von mir weg. Alster Wagyus heißen die.
Oh
also
mein
die
Gott.
Haben vor allen Dingen Wagyus, ja, aber auch ein paar andere, die haben auch Chianina-Rinder und so. Und die schlachten einmal im Monat. Und ein paar Wochen später schicken die halt eine Liste, was man eben kaufen kann. Und dann gibt es einen Abholtag oder zwei. Dann kann man sich halt das Fleisch da abholen.
Und dann hast du dich da gefälligst einzufinden, sonst kriegt es jemand anders.
Ja, genau. Genau. Also du musst schon dann an einem der beiden Tage abholen. Und ich war außer der Reihe da, weil ich mit denen ein bisschen quatschen wollte. Und bin dann auch dahin und bin mit ihr dann auch zu den Tieren gegangen und so. Das war total schön. Und die haben halt eine eigene Schlachterei. Das heißt, die Tiere haben sozusagen, wenn sie dann auf der Weide geschossen werden,
sind sie. Die werden geschossen.
Quasi, wow. Ja, die werden auf der Weide geschossen. Das ist ja so das, was man jetzt so ein bisschen auch als Ideal ansieht, dass man sozusagen das Tier innerhalb der Herde irgendwie schießt und dann eben ins Schlachthaus bringt. Und die haben ein eigenes Schlachthaus dort und die bauen jetzt gerade auch einen zweiten Trakt, wenn du so willst, für andere Herdenbesitzer, die halt ihr Tier dann nicht in so ein anonymes Schlachthaus bringen wollen.
Mhm. Das mit dem Schießen finde ich ganz interessant. Ich hatte vor Jahren, als Kumpel und Keule diese Fleischerei hier in Berlin eröffnet wurde mit Jörg Forsterra, einem der Gründer, eine Sendung gemacht. Und der erzählte auch, sie hätten einen Lieferanten, der die Genehmigung hat, seine Tiere zu schießen auf der Weide. Der kommt auch aus dem Brandenburgischen irgendwo. Und damals war es noch so, dass das überhaupt nicht weit verbreitet war. Das war was ganz, ganz Besonderes. Darum war ich gerade so irritiert.
Das hat sich jetzt so ein bisschen, also es ist eine sehr kleine Szene noch, aber es ist ja auch sehr aufwendig. Aber du musst ja das Tier dann auch wirklich aus einem von der Weide irgendwie auch wieder wegkriegen, dann, wenn es tot ist. Ist also schon mit auch mit einigen Herausforderungen verbunden, aber das finde ich total gut. Und das Fleisch, das ich da geholt habe, war auch von bester Qualität und auch gar nicht so teuer. Also das ist sozusagen jetzt meins, also wenn ich es einfach selber machen will. Ne? Hm. Genau, ich habe mir jetzt nochmal Pirouette eingeschenkt und es ist wirklich, wirklich richtig gut.
Ach, schön.
Also mir gefallen die Weine einfach total gut, das ist so.
Ich hänge immer noch am Wagyu, weil ich habe irgendwann, gab es bei Kumpel und Keule mal Wagyu. Und das war auch so, ist das Wagyu denn? Sagt er, ja, aber es ist jetzt nicht so ein schönes Stück, kannst du höchstens Rouladen draus machen oder so. Wo ich dann gesagt habe, ja, genau das möchte ich. Und habe mir dann Rouladen, also Wagyu-Rouladen gekauft.
Ja,
also,
ja,
ich habe noch nie so ein teures Schmorgericht gemacht in meinem Leben, aber es waren halt auch wirklich die besten Rouladen, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Also, ja.
Ja, das ist es halt. Ne? Ich meine, nur ab und zu mal und dafür dann halt auch richtig gut, finde ich. Das muss es eigentlich genau so sein.
Achso, habe ich eigentlich erzählt, dass ich mittlerweile in Fußreichweite, also im Sinne von in 3 Minuten bin ich da. Falls die Ampel rot ist, brauche ich vielleicht 3,5 Minuten. Zum Otzka habe, diesem Sushi-Laden hier mit den 6 Sitzplätzen, der überall so über den grünen Klee gelobt wird. Das wollte ich demnächst mal ausprobieren. Einfach mal hingehen und sagen, na, hast du noch einen Platz frei? Mal gucken, was er sagt.
Sehr cool.
Ja, ist ja auch direkt hinterm Bioladen, wo ich sowieso jetzt einkaufen gehe. Also.
Ja.
So.
Ja, das sind einfach diese Weise.
Da Weide ist jetzt mit, aber nochmal was passiert.
Bei Pirouette? Das ja, das kriegt auch mit der Zimmertemperatur. Auch einfach nochmal einen zusätzlichen Kick unter Luft. Ne?
Ja, und vor allem,
der hat natürlich jetzt noch wiederum so eine, auch.
Der hat jetzt noch so eine. Das ist der falsche Begriff mal wieder, aber er hat noch so eine gewisse Schwere dazu bekommen. Also so eine.
Ja, Tiefe vielleicht.
Tiefe, okay.
Ne? Mhm. Ja, genau, finde ich auch. Großartig. Und das ist ja wiederum auch das Schöne an diesen Weinen, die quasi unbehandelt sind. Wenn sie gut sind, wie hier, dann entwickeln die sich ja auf eine beeindruckende Art und Weise innerhalb relativ kurzer Zeit weiter, einfach mit Luft und Wärme. Weil die ja eh schon, also ich meine, ein Schwefel arbeitet ja wie Antibiotikum so ein bisschen. Ne? Das tötet ja, also auf der einen Seite tötet es halt Bakterien ab, auf der anderen Seite macht es den Wein aber auch so ein bisschen schläfrig und müde, ne, für eine gewisse Zeit. Die brauchen dann viel länger, um wieder aus dem Quark zu kommen. Und wenn man diesen Schwefel halt nicht hat, also nur den natürlichen Schwefel oder minimale Schwefelgaben, dann hast du eigentlich, erwartet dich ja von vornherein ein viel offenerer Wein. Und der hat aber eben auch die Möglichkeit, tatsächlich sich sehr viel schneller weiterzuentwickeln. Ne? Im unangenehmen Fall entwickelt er sich auch auf der Flasche sehr viel schnell weiter Richtung Tod. Das kann auch passieren, wenn er nicht ganz sauber war. So, aber ich mache ja immer wieder Tests auch bei mir und ich habe schon viele Tests mit sogenannten Naturweinen gemacht, die ich vier Jahreszeiten lang auf der Terrasse ausgesetzt habe und so. Wenn die gut gemacht sind, wenn die sauber verarbeitet wurden, dann können die alles Mögliche überstehen, tatsächlich auch. Also, wenn mir jemand erzählt, ein Wein
der muss geschwefelt werden, sonst
hält er ja nicht. Ohne Schwefel, nicht klar. Genau. Dann würde ich sagen, nee, es kommt immer auf die Leute an, die das machen. So, ne? Und es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Jahrgang an, so, also
ich mein, das
und ist grundsätzlich würde ich sagen, wenn du jetzt deine Naturweine irgendwie auch ins Ausland vertreibst und du nicht 100% sicher sein kannst, wie sozusagen die Lieferkette ist, dann würde ich immer ein bisschen Schwefel drauf tun, tatsächlich.
Mhm. Ja, zumal du ja auch, also wenn du Naturwein machst und wirklich alles der Natur überlässt, es ist auch am Ende ist es auch immer ein Tick ein Glücksspiel, ne?
Ja. Abgesehen davon, dass dass ich immer noch nicht keinen guten Namen dafür habe, weil das halt auch in dieser Form immer noch ein Kulturwein ist eigentlich. Ist ja kein Naturwein.
Das sind so semantische Spitzfindigkeiten, die ich nach einer halben Flasche Naturwein irgendwie vollkommen unangemessen
finde. Alles klar, verstehe.
Ja, nein, ich weiß, was du meinst, aber letztendlich ist alles Kultur. Es gibt praktisch keine Natur mehr. Von daher finde ich, also vielleicht noch irgendwo ein bisschen Urwald, das ist dann nicht Kultur, aber der Rest des Planeten ist Kultur oder kulturell überformt. Und von daher finde ich das völlig angemessen, da Naturwein dazu zu sagen, weil es eben ein sich selbst überlassener Wein auf eine Art ist. Ja, aber stimmt schon, ein griffigerer Begriff wäre schöner, ja. Ja. Da haben wir jetzt noch Hus, ne?
Gehen wir jetzt noch Hus, genau. Wir haben. Was haben wir denn?
Was haben wir überhaupt? Wir müssen noch einige Sachen ankündigen. Ne? Also zwei Karten gibt es noch für unsere Wurst-Käse-Szenario in Köln.
Genau, ich werde am 25., das ist ein bisschen schade, weil am 25. ist ja die Gluck-Gluck in Hamburg. Gleichzeitig sind aber drei Weinveranstaltungen in Mainz.
Am 25. April.
Am 25. April. Am 26. ist die Weinbörse in Mainz. Das ist so eine etablierte VDP-Veranstaltung. Am 25. ist eine Sekt und Biodünn und dann die Win-Win. Das ist so ein Zusammenschluss von Winzer von der Nahe und Rheinhessen. Und ich bin abends dort und rede mit Milton Sidney Curtis. Wir haben schon mal über Milton Sidney Curtis gesprochen. Das ist so, was, ja. Ne? Genau, ein jüngerer, also eigentlich auch vom Beruf Texter. Der hat vor 2-3 Jahren angefangen, auch über Wein zu schreiben, vor allen Dingen auch Instagram-Postings über Wein abzusetzen. Und ziemlich umstritten so mit seinen Aussagen und wie er auf die Aussagen anderer eingeht. Wenn ich mit ihm spreche, ist es immer total angenehm und wir reden irgendwie am Abend des 25. in Mainz bei dieser Veranstaltung darüber, wie man zeitgemäß über Wein kommunizieren kann. Also zum Beispiel in der Form, wie wir das gerade machen, aber es gibt ja auch andere Formen und es gibt ja viele, die sich sozusagen in diesem ganzen Bereich Wein überhaupt nicht abgeholt fühlen oder abgeholt werden. Genau, darüber sprechen wir zusammen mit einem Winzer, mit dem Christian Hannemann vom Weingut Heiligenblut, deren Weine wir hier auch schon hatten. Es gibt auch 2-3 Glas Wein dazu und das ist sozusagen die Mainzer Gegenveranstaltung zu Gluck Gluck. Und unsere nächste Sendung ist am 29. April, ganz zum Ende des Monats. Und da trinken wir nochmal von Suff, die meisten werden es eh schon mitbestellt haben, vom Weingut Zähringer aus dem Markgräfler Land. Der Holgi hat besondere Beziehungen zu Wein aus dem Markgräfler Land.
1991 oder 92 war das,
Ja. Ne? Wir trinken auch ein bisschen gut, Edel. Ja. Ich freue mich besonders darauf, dass wir dich herausfordern werden mit Cabernet Franc. Mhm. Ja, was für mich ja immer eine große Freude ist. Also der Gutedel heißt Chastelat in dem Fall, weil er so ein bisschen eher so
schweizerisch ausgebaut
ist, glaube ich. Ja, dicke Hose, dann Chardonnay und Cabernet Franc trinken wir von dort. Ja.
Ja.
Ne?
Ja, dann.
Das war's.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Holger Klein, danke dir.
Chat, vielen Dank fürs Live dabei sein. Kai und Christina, vielen Dank für die Weine. Die waren wirklich toll. Die sind wirklich toll. Allen anderen von euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und Wolfram, vielen Dank für alles.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Pfund in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.